und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Labens aus Siegen.
Für die heutige Folge haben wir uns das Thema Durchfall vorgenommen. Genauer gesagt so die Fragestellung, wenn ich was esse, dann dauert es nicht lang und ich habe Durchfall. Jochen, in der Sprechstunde werden bei dir auch immer wieder Menschen auftauchen, die sozusagen sagen, ich habe Durchfall. Wie näherst du dich dem Thema? Weil wenn jemand sagt, er hat Durchfall, heißt es ja oftmals noch gar nicht, dass er medizinisch wirklich Durchfall hat.
Also ich frage die Patienten erstmal, was meinen sie denn mit Durchfall? Und oftmals ist es ja so, dass sie sagen, ich habe dann einmal dünnen Stuhl. Und das nennen die Patienten dann Durchfall. Und dann frage ich sie ganz genau aus, wie häufig ist das denn? Wie sieht der Stuhl aus? Und mindestens bei der Hälfte der Patienten erfüllt sich die medizinische Definition von Durchfall nicht. Das ist meine Erfahrung und das bespreche ich auch mit den Patienten und dann kommt oft so ein Ach so. Ja, und ich sage, das ist schlicht und einfach veränderte Stuhlkonsistenz. Und das ist, glaube ich, der Weg, der erstmal ganz wichtig ist, um zu klären, muss man jetzt weitere Diagnostik machen oder ist es einfach eine Abweichung von der Norm, die der Patient als solches empfindet. Wie siehst du das, Achmed?
Ja, so ein bisschen vielleicht anders. Also insofern anders als das, ja, wenn er sagt, er hat einen weichen Stuhl pro Tag, mich das noch nicht aufregen würde. Aber wir haben ja so ein bisschen die Definition des Durchfalls so bei Cut-off 3 pro Tag und dann weiche Konsistenz. Aber es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass auch bei einem imperativen Stuhlgang, der flüssig ist, der dünn ist, das schon einen zumindest veranlassen sollte, hier in die Diagnostik einzusteigen, weil auch hinter einem dünnflüssigen imperativen Stuhlgang sich Erkrankungen verbergen können, die ursächlich sind für diese Problematik. Also schon natürlich ein bisschen anders als ein weicher Stuhl pro Tag, wenn das ein imperativer, starker Stuhlgang ist, sodass der Patient da kaum zur Toilette kommt. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen was anders. Also das muss man schon auch herausarbeiten. Aber ich will da einfach zu bedenken geben, dass wir es nicht so sehr immer nur an der Stuhlfrequenz ausmachen müssen und sollen, sondern so ein bisschen fragen, wie denn der eine oder zwei Stuhlgänge sind und dann im Grunde genommen in die Diagnostik einsteigen. Und da ist ja auch die Reizdarmleitlinie sehr klar im Algorithmus, weil sie sagt, so alle Symptome, die wir ja in Teilen schon auch in unseren Sendungen besprochen haben, erstmal probatorisch, wie wir so sagen, anbehandelt werden können ohne Diagnostik. Aber bei dem Durchfall ist der Algorithmus klar, es muss eine Abklärung erfolgen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Man kann das nicht auf die lange Bank schieben, weil einfach hinter einem chronischen Durchfall, in welcher Stuhlfrequenz auch immer und Stuhlkonsistenz, einfach viele verschiedene Erkrankungen sich verbergen können, die wir viel gezielter behandeln können als vielleicht das Reizdarmsyndrom vom Durchfalltyp. Und insofern eigentlich immer Diagnostik. Das ist für mich eine wichtige Botschaft. Ist das bei dir auch so, Martin?
Ja, ich will da sogar noch so einen ganz kleinen Aspekt ergänzen. Du hast das Wort Imperativ schon so eingebaut, das erschließt sich, glaube ich, gar nicht jedem. Imperativ heißt so ein bisschen das Dranghafte, ja, dass das der genau. Betroffene das Gefühl hat, ich muss jetzt auf die Toilette so am besten so zack, zack, muss es jetzt losgehen. Das ist imperativ und das ist ja für sich eigentlich schon ein Symptom, wenn sozusagen der Stuhldrang so führend ist, dass die Menschen Angst haben, aus dem Haus zu gehen, weil sie die Sorge haben, dass sie gar keine Toilette erreichen können, wenn sie jetzt dieses Stuhldrangsgefühl haben. Aber das ist ja nicht jeder Durchfall hat ja automatisch dieses Imperative. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich spüre den Durchfall kommen oder den Stuhlgang kommen, dann gehe ich auf die Toilette und dann ist es wie Wasser. Und dann kann man zählen, ist es einer oder sind es 5 oder 10 am Tag. Da gebe ich dir völlig recht. Also spätestens, wenn es zu breiig oder wie Wasser ist, dann braucht es da ganz harte Diagnostik. Gibt aber noch so ganz andere Aspekte des Durchfalls, wo ich schon auch nochmal nachfrage, weil es gibt ja das Krankheitsbild der paradoxen Diarrhoe beispielsweise, wo die Menschen uns gegenüber sitzen und über den Durchfall berichten. Dieser Durchfall tritt aber nur alle 4, 5 oder 6 Tage auf und dazwischen haben sie gar keinen Stuhlgang. Und da sind dann Nachfragen eigentlich imperativ von unserer Seite, nämlich die Frage, wenn das mit dem Stuhlgang dann losgeht, kommt da kurz was Hartes oder was Festeres und dann kommt dieser ganze matschige Durchfallbrei hinterher, weil dann ist ja eigentlich plötzlich die Verstopfung oder die Darmträgheit oder die Entleerungsstörung führend und für den Betroffenen belästigend der Durchfall, der alle 4 oder 5 Tage auftritt, aber das Krankheitsbild ist plötzlich ganz was anderes, sodass ich eigentlich im Prinzip das mache, was wir in vielen unserer Folgen besprechen, erstmal ganz viel mit dem Patienten reden, um so ein Gespür dafür zu bekommen, was möchte er mir eigentlich sagen, weil gerade wenn man über Durchfall redet, ist es besonders schlimm, weil man hat ja auch dann auch noch das Problem, möglicherweise liegt eine Inkontinenz da. Das heißt, es kommt auch die Frage dazu, können Sie es eigentlich überhaupt noch halten oder läuft es von selbst heraus? Und da sind wir sozusagen an der Schnittstelle Durchfall und Inkontinenz, was vom Patienten gleich empfunden wird, aber für uns völlig unterschiedliche Dinge sind. Und ja, wenn ich sozusagen auch meinen Teil der erweiterten Anamnese durch habe, dann sehe ich es so, wie es uns die Leitlinie eigentlich vorgibt. Der Patient sitzt vor uns, hat ein belästigendes Symptom und es bedarf einer Diagnostik. Wie gehen wir denn da üblicherweise vor, Jochen? Was schlägst du denn jetzt vor, wenn wir den klassischen Durchfall haben? 4-mal am Tag, die Frequenz, der Stuhlgang sehr, sehr weich, fast ins Flüssige hinein und die Stuhlmenge würde jetzt die 300 Gramm am Tag überschreiten.
Also wichtigster Aspekt ist dann, wie lange geht das Ganze denn jetzt? Ist das jetzt seit 3 Tagen oder geht das über mehrere Monate? Also wenn das längerfristig geht, also Dauer eines Magen-Darm-Infektes überschreitet, dann wäre für mich bei Durchfallabklärung der erste Schritt immer die Darmspiegelung mit Biopsien, falls man nichts Besonderes sieht oder keine Erklärung findet, zur Frage eben mikroskopischer, entzündlicher Veränderungen. Das ist der Einstieg in die Diagnostik. Wir wissen, dass es ganz, ganz viele Ursachen für Durchfälle gibt und dass man andere Dinge dann in Betracht ziehen muss, wenn man bei der Darmspiegelung mit Gewebeentnahme keine Klärung findet. Und das ist so der Einstieg für mich in diese Diagnostik. Und anschließend schaue ich, was es sonst noch für Befunde gibt oder anamnestische Aspekte gibt, um dann die Diagnostik weiterzutreiben.
Hast du nicht die Magenspiegelung mit 12-Fingerdarmproben auch vergessen? Machst du das nicht in der gleichen Sitzung mit? Wäre ja letztlich, was die Zöliakie angeht, also Glutenunverträglichkeit, eigentlich angezeigt. Man kann natürlich einfach den Antikörper machen, aber ich kombiniere es halt in der Diarrhö- oder Durchfallabklärung gleich mit der Magenspiegelung. Machst du das nicht?
Ich bespreche das mit dem Patienten, dass es diese Möglichkeiten gibt, das gleich von vornherein zusammenzumachen. Oder eben dann sukzessive zu machen, je nach Ergebnis der Darmspiegelung. Das hängt manchmal ja auch von den Patienten ab. Bei der Vorsorgesituation mache ich das auch so. Ich spreche immer auch einmal über die Gastroskopie und der eine lässt es machen, der andere nicht. Aber ich mache es nicht obligat bei jedem. Das muss ich schon sagen. Das gehört dann für mich zur weiteren Abklärung. Wenn ich bei der Koloskopie nichts finde, dann gehört die Spiegelung des oberen Verdauungstraktes mit Gewebeentnahmen, Stuhluntersuchungen, Blutuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen dazu, um das weiter abzuklären und einzugrenzen. Ganz wichtig ist, wenn es wirklich ein Durchfall ist, der längerfristig geht, findet man ja bei 9 von 10 Patienten eine Erklärung, die nicht einem Reizdarm entspricht. Und darum müssen wir uns intensiv kümmern. Martin, siehst du das auch so oder machst du an der Stelle immer gleich das volle Programm?
Ich mache meistens eigentlich den Stuhlgang so ein bisschen vor der Endoskopie und mache die medizinische Stuhldiagnostik, wo ich sozusagen eine Erregertestung mache, wo ich in Einzelfällen sozusagen auch mal Würmer mitbestimme, Amöben mitbestimme, je nachdem, was für eine Anamnese mit dabei ist. Und ich frage auch, ob in der Familie auch gerade sowas umgeht. Gerade bei jungen Leuten kommen Würmer doch mal auch schnell ins Haus hineingeschneit über den Kindergarten. Ich mache in der Stuhldiagnostik dann, um sozusagen nicht die Patienten dauerhaft mit Stuhlröhrchen durch die Praxistür rein und rauszuschicken, mache ich auch gleich die Enzyme mit. Ja, Pankreasenzyme mache ich mit. Ich mache einen Entzündungswert mit Calprotectin, um zu sehen, ist da eine entzündliche Komponente mit dabei. Und ich mache meistens eigentlich, sofern es der Hausarzt noch nicht gemacht hat, auch ein Basislabor mit, wo ein Blutbild mit dabei ist. Und zumindest auch mal Schilddrüsenwerte und Blutsalze, um ein bisschen zu sehen, ob da möglicherweise Ursachen sind. Vielfach hat es der Hausarzt an der Stelle schon gemacht, aber wenn er es noch nicht gemacht hat, mache ich auch einen Ultraschall, so ein bisschen vor der Endoskopie noch, um nicht, weil es für den Durchfall da spezifisch was zu sehen gibt, aber es gibt sozusagen schon Differentialdiagnosen, Pankreaserkrankungen sieht man gelegentlich was im Ultraschall oder ein Gallensteinleiden sieht man im Ultraschall oder Veränderungen an der Leber. Das heißt, das ist ja eine sehr unkomplizierte Methode, die wir eigentlich gut zur Hand haben, aber den wiederhole ich eigentlich nur, wenn der Hausarzt nicht gemacht hat oder wenn er sehr, sehr lange her ist. Und dann stimme ich euch zu, dann geht es doch relativ rasch in die Endoskopien, weil die Patienten haben ja sozusagen gerade mit Durchfall einen Leidensdruck, der oftmals sehr hoch ist, weil damit kann man gelegentlich sehr schwer zur Arbeit gehen, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, permanent auf die Toilette zu gehen, weil er Durchfall hat. Wenn wir bei der Stuhldiagnostik sind, macht ihr denn in der Stuhldiagnostik noch etwas anderes drüber hinaus? Oder macht ihr ähnlich wie ich den medizinischen Teil?
Eigentlich den medizinischen Teil. Ich glaube, alles andere haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Irgendwelche anderen Mikrobiomanalysen, Stuhlökogramme machen da ja an der Stelle keinen Sinn. Aber ich glaube, ein wichtiger Marker, gerade auch bei jungen Menschen, wenn die vielleicht sagen, naja, Endoskopie, muss denn das jetzt sein, ist, glaube ich, schon der Kalprotektinwert als Wert, der ja einen Entzündungsmarker darstellt, der natürlich von den entzündlichen Veränderungen des Darmes jetzt nicht unterscheiden kann, welche Erkrankung, aber er sagt mir, es ist eine entzündliche Erkrankung des Darmes vorliegend. Und wenn der Wert normal ist, dann kann man sicherlich, und Patienten wollen keine Endoskopie, relativ Ruhe bewahren und durchaus denken, geht vielleicht doch in Richtung Reizdarm. Weil natürlich gibt es auch Morbus Crohn-Patienten, die mit einem isolierten Dünndarmbefall keine Erhöhung des Kalprotektins haben, aber in der Regel sind die Werte erhöht. Und wenn sie normal sind, dann kann ich Ruhe bewahren. Wenn sie erhöht sind, dann sollte ich auf jeden Fall eine Endoskopie anschließen, weil es ist immer noch so, dass wir, also das zeigen auch Untersuchungen, die Glutenunverträglichkeit als Zöliakie viel zu spät diagnostizieren. Wir diagnostizieren Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei jungen Menschen sehr spät. Also wenn man diese Patienten nach der Diagnosestellung fragt, haben sie häufig schon eine lange Krankheitsgeschichte mit langwierigen oder Symptomen, die über eine lange Zeit bestehen. Und insofern bin ich schon ein Freund der konsequenten frühen Diagnostik, um genau diese Dinge auszuschließen, um dann, und da sprechen wir ja auch gleich drüber, möglicherweise dann beim Reizdarmsyndrom vom Durchfalltyp zu landen. Aber bevor wir diese Diagnose stellen, müssen wir alles andere ausschließen, weil man das natürlich ganz anders behandelt.
Die Menschen bringen ja oftmals Stuhldiagnostik mit, wo dann Fettrückstände, Kohlehydratrückstände, Proteinrückstände dabei sind oder auch mal Gallensäuren bestimmt sind. Ich habe mir da angewöhnt, den Menschen zu erklären, dass so ein singuläres Ereignis wie ein Stuhlgang eigentlich ungeeignet ist, um daran irgendwelche Pathologien festzustellen, selbst wenn es nicht ganz stimmt, weil wenn da massive Werte massiv entgleist sind, dann kann das schon mal in Richtungen denken lassen, aber es ist nicht so wirklich der Standard. Wie geht denn ihr mit diesen Ernährungsrückständen in der Stuhldiagnostik um?
Ich bin ganz überrascht, dass die zu dir damit kommen. Also bei mir kommen die Patienten da nicht mit. Vielleicht, ich will nicht sagen, lädst du die Patienten dazu ein, aber ja, eigentlich nicht. Also was soll man daraus machen? Ich glaube, das ist dieser eine Stuhl, diese zwei Stühle, es ist ja alles sehr variabel, ne? Was hat man gerade gegessen, was nicht? Das ist ja morgens anders als abends. Also das ist so wenig konstant, dass man daraus wirklich auch gar nichts machen kann. Aber machst du denn da was? Ich meine, die kommen ja zu dir.
Ich mache da nichts. Es ist auf diesen, auf vielen dieser Mikrobiom-Tests sozusagen als ein zubuchbares Paket mit drauf und dann entstehen halt Fragen dazu. Oder ich blätter natürlich Dinge, die die Menschen mitbringen, schon interessiert durch und dann sehe ich in fragende Gesichter hinein. Aber ich erkläre dann immer, dass ein Stuhlgang letztendlich so unrepräsentativ für die ganze Geschichte ist und es davon abhängt, was gegessen wird. Aber diese Fragen höre ich eben oft, dass da plötzlich Reste drinnen sind und Menschen nicht verstehen, wieso sie Dinge essen und der Körper die nicht aufnehmen möchte.
Ja, aber im Grunde genommen, vielleicht ist ein wichtiger Aspekt da erwähnt, du hast ja Gallensäuren erwähnt. Mhm. Das ist jetzt kein Marker für mich in den Stuhlproben, aber wir müssen ja bei einem chronischen Durchfall eine Diagnose immer vor Augen haben, die wir zwar diagnostizieren können mit differenzierten Tests, die aber kaum verfügbar sind. Deswegen müssen wir es so ein bisschen klinisch machen, das ist ja das Gallensäureverlustsyndrom. Jochen, hast du das gleich auf dem Schirm? Und gleich am Anfang, vielleicht ja, kannst du auch nochmal sagen, so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Und ist das bei dir sehr früh in den diagnostischen Erwägungen und vielleicht auch in einer Therapieversuch?
Ja, also das steht bei mir ziemlich früh in der Diagnostik. Die Probleme mit dem mitgebrachten Untersuchungsbefund, die habe ich natürlich auch. Wenn ich da aber sehe, dass da sehr viel Gallensäuren im Stuhl drin sind nach der Untersuchungsmethode, dann ist das zumindest, werte ich das mal als Hinweis, dass es das sein könnte. Aber wenn jemand chronisch wässrige Diarrhoe hat, habe ich das Gallensäureverlustsyndrom immer auf dem Schirm. Und ich versuche das dem Patienten auch zu erklären, eben diese ungenügende Rückresorption der Gallensäuren im terminalen Ileum, also im letzten Abschnitt des Dünndarms, die dann in den Dickdarm kommen und dort eben Durchfall auslösen können. Und ich führe dann auch durchaus regelmäßig, nicht nur wenn da im Stuhl was zu sehen gewesen ist, sondern auch bei Patienten, die chronisch wässrige Diarrhoe haben, einen Therapietest über 14 Tage durch. Also das gehört bei mir schon zur Aufarbeitung, zur Differentialdiagnostik der Diarrhoe. Gibt es bei euch bestimmte Muster, wie ihr das denn an dieser Stelle behandelt? Also ich mache das immer über 14 Tage und ich gebe das auch in der Dosierung recht großzügig. Macht ihr das genauso oder habt ihr da andere Vorgehensweisen?
Ich mache das auch so, ja. Ich gebe das 14 Tage lang und dann relativ großzügig, erkläre den Menschen, das ist letzten Endes ein diagnostischer Test und dass man die Menge dann anpassen kann, sofern der diagnostische Test positiv ist. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass wenn man das zu niedrig beginnt, dann steht man nach 2 Wochen wieder an dem Punkt, dass man nicht weiß, ist es das, ja oder nein. Was ich bei dem Krankheitsbild spannend finde, ist, es ist tatsächlich häufig, also wenn man konsequent den diagnostischen Test macht, dann fischt man sehr, sehr viele Menschen raus, die ein Gallensäureproblem haben. Und die kann man dann mit Cholesteramin oder mit Heilerden oder was auch immer langfristig sehr gut behandeln. Es kommt ja dann sofort die Frage, warum habe ich das? Ja, und dann kann ich 2 Dinge relativ einfach rausschießen. Das eine ist, weil sie haben keine Gallenblase mehr oder die Gallenblase ist durch Steine ausgefüllt und damit lässt sich das gut erklären. Oder ich habe dann immer noch so den zweiten Schuss frei. Es könnte eine Dünndarmfehlbesiedlung mit beteiligt sein und drum funktioniert das terminale Ileum nicht mehr. Aber dann habe ich so keine wirklich guten Erklärungsmodelle mehr, wenn es die beiden Dinge nicht sind. Und dann bin ich ganz schnell bei so einem Lieblingswort idiopathisch, was nichts anderes heißt als wir wissen es nicht genauer. Habt ihr da noch andere Erklärungsmodelle, die ihr dem Patienten mitgebt?
Nicht wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, wir landen dann bei dem Idiopathischen. Klar, wenn jetzt irgendwie vor Erkrankung der Patient berichtet, dass er in diesem Bereich vielleicht mal operiert wurde, wo die Gallensäure zurückresorbiert werden. Oder natürlich bei einem Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung mit einem Entzündungsschwerpunkt in diesem Bereich, dann hat man ja natürlich eine gute Erklärung. Aber wie du schon sagst, wir haben ja etwa 10% der Patienten, die sonst nichts haben, haben bei einem Durchfall etwa ein Gallensäureverlustproblem. Und das ist am Ende regulatorisch. Ich glaube auch, dass es bestimmt auch Phasen gibt, wo es ist und dann vielleicht auch Phasen, wo es ruhiger ist. Also insofern sollte man da auch jetzt nicht auf eine Dauertherapie einsteigen und immer mal wieder einen Auslassversuch machen, wenn man mit Gallensäurebinder oder auch Heilerde arbeitet und dann auch wieder ansetzen, wenn das mit dem Durchfall wieder losgeht. Aber am Ende sind die Patienten dann auch mit diesen ja schon die Lebensqualität einschränkendem Symptom des Durchfalls ist ja wirklich so, man kann nicht aus dem Haus, man kann nicht ins Theater, man, ja, all diese sozialen Kontakte, all diese Einschränkungen. Und wenn man es dann schafft, durch solche Therapien wie Gallensäurebinder oder eben auch Heilerde, also alles, was die Gallensäure bindet, dann eine Symptomkontrolle zu erzielen, dann sind sie eigentlich wirklich happy und bleiben auch bei der Therapie, auch wenn man nicht immer eine Erklärung hat. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Wir sind ja mit den Gallensäurebindern an der Schnittstelle zwischen Diagnostik und Therapie eigentlich schon, weil wenn dieser Diagnostiktest positiv ist, dann ist es auch schon die dauerhafte Therapie. Wenn es das nicht ist und die ganze Diagnostik nichts ergeben hat, dann sind wir bei funktionellem Durchfall, bei reizdarmartigem Durchfall und über die differenzierte Therapie, da kann man sicher irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, die Stunden füllt, aber so ein bisschen was, glaube ich, sollten wir schon andiskutieren, was wir therapeutisch machen können beim funktionellen Durchfall, beim Reizdarmdurchfall. Und das ist ja alles sehr, sehr pflanzlich. Das geht ja los über Ballaststoffe, also Präbiotika, der indische Flohsamenschalen, der ist ja immer gut geeignet, so als Einstiegspräparat, weil er zu weichen Stuhl fester macht und zu festen Stuhl weicher. Also ein ganz tolles Präparat, was man so als Einstieg benutzen kann. Aber wir haben ja pflanzliche Präparate im Durchfallbereich über Iberis-Tinktur, über Pfefferminz-Kümmelöl oder dann recht spezifisch pflanzliches um Myrrhe und Kohle herum oder Heilerde. Achmed, wie oft verwendest du denn die pflanzlichen Präparate, die an der Darmbarriere wirken, mit Myrrhe, Kamille, medizinischer Kohle, und wie erklärst du das den Menschen, die Wirksamkeit?
Also alles das, was du angesprochen hast, sind meine therapeutischen Optionen, also wirklich im pflanzlichen Bereich. Und gerade speziell, was den Durchfall angeht, gibt es sehr, sehr gute Untersuchungen zu dem Kombinationspräparat aus Myrrhe, Kaffeekohle und Kamille, weil diese einzelnen Extrakte, wenn man so will, eben etwas an der Darmbarriere tun. Und wir wissen, dass gerade beim Reizdarmsyndrom mit Durchfall oder eben auch anderen Symptomen die Darmbarriere gestört sein kann. Das ist ein im Grunde genommen Erklärungsmodell dafür, dass diese Therapie bei Patienten mit Reizdarmsyndrom und Durchfall greift. Da gibt es sehr, sehr gute Untersuchungen. Also wie wir so schön sagen, da ist die Evidenz da. Und wir haben natürlich aber auch klinische Studien, also Studien an Patienten, bei denen eben letztlich diese Dreierkombination aus Myrrhe, Kaffeekohle und Kamille, da gibt es eine fixe Kombination und auch ein Präparat auf dem Markt, was die Patienten einnehmen können. Dann eben entsprechende klinische Studien, also von Patienten mit Durchfall, dass es eben letztlich den Durchfall sehr gut bekämpfen kann. Ich glaube, wichtig, wie bei allen pflanzlichen Arzneimitteln, man muss letztlich in der Dosis richtig liegen. Jetzt also bei dieser Dreierkombination sind es durchaus 3 Dragees oder 4 Dragees dreimal pro Tag. Und man muss es auch über eine längere Zeit nehmen. Also das ist nicht etwas, was so nach 1-2 Tagen wirkt, sondern man muss das schon mal für 4, 6, 8 Wochen durchnehmen. Und dann hat man auch die entsprechenden Therapieeffekte. Also Darmbarriere spielt da eine sehr wichtige Rolle. Da gibt es, wie gesagt, sehr gute Daten, die eben zeigen, dass da eine Stabilisierung stattfindet. Und es laufen auch noch Studien zu dieser Präparation. Also insofern ist das schon auch einer meiner Erstlinientherapien, wie man so schön sagt, bei einer Durchfalldominanz. Und plus minus als zweites ist es sicherlich auch die Heilerde, die wir ja mittlerweile sehr breit einsetzen bei unterschiedlichen Beschwerden, aber eben auch beim Durchfall. Es ist auch bei deinen Therapien so, dass diese Präparationen da im Vordergrund stehen, Martin, oder?
Ich mag diese Präparationen auch sehr gern. Erstens, die Menschen mögen pflanzliche Präparate, weil die werden sozusagen als nebenwirkungsfrei wahrgenommen, und das sind sie größtenteils auch. Die pflanzlichen Präparate haben bei den funktionellen Erkrankungen einfach extrem gute Wirkungen und Studien zu ihren Wirkmechanismen. Und sie sind relativ spezifisch, so wie du es gerade erklärt hast, für Myrrhe- und Kaffeekohle-Präparate, so wie wir es vorher diskutiert haben, für Heilerden, die im Bereich der Gallensäuren eben auch binden können, und im Bereich von vielen anderen pflanzlichen Präparaten. Eins haben wir noch gar nicht angeschnitten. Die Patienten fragen nicht nur nach Präparaten, gerade wenn es um Durchfall geht, sondern fragen auch, was sie in Bezug auf Ernährung machen können. Und im Bereich des Durchfalls, wo du, Jochen, gesagt hast, meistens finden wir eine Ursache. Welche Ernährungsursachen finden wir denn und was für Empfehlungen geben wir da unseren Patienten eigentlich?
Also es gibt aus der Ernährung heraus eine ganze Reihe Dinge, die irgendwo zu Durchfall führen können. Klassisches Beispiel, was viele kennen, Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, Sorbitintoleranz. Das sind Dinge, die eine Rolle spielen können, die Histaminintoleranz bei wenigen Patienten. Und da kommt es im Wesentlichen darauf an, dass man durch Eliminationstest auch so einen Therapietest macht, durch Weglassen, zum Beispiel über 14 Tage. Hat das einen Einfluss? Und wenn ja, dann kann man die Diät individuell anpassen. Das spielt, finde ich, bei Durchfall schon eine ganz wichtige Rolle. Wir haben aus meiner Sicht aber ein Präparat noch nicht angesprochen, was die meisten Leute kriegen, wenn sie mit Durchfall in die Apotheke kriegen. Mhm. Und das ist Loperamid, ja, was einfach zu einer Verzögerung des Darmtransits führt. Ich persönlich bin da eigentlich relativ großzügig mit, wenn ein Patient sagt, dass er damit gut zurechtkommt, also sozusagen seine Durchfall einstellen kann. Ich mache das ähnlich wie ihr. Die pflanzlichen Präparate spielen bei mir eine ganz große Rolle in der Behandlung. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Patienten, wo das nicht genügt oder nicht ausreichend wirkt. Und dann ist das schon etwas, was ich ganz gerne mache. Und was aus meiner Sicht ja auch, wenn man es richtig macht, vernünftig die Patienten einstellt, doch eine relativ unbedenkliche Therapie ist. Oder seht ihr das anders?
Sehe ich ganz genauso. Im Prinzip Loperamid ist eine Therapieform, die die Patienten nicht ganz so gern mögen. Also auf pflanzliche Präparate, da bekomme ich wenig Nachfragen, wenn ich sage, das ist jetzt mal eine Therapie, die machen wir mal 3 oder 6 Monate, bis ich das konsolidiert habe. Bei Loperamid bekomme ich dann eben schon Nachfragen, aber da steht doch im Zettel, man darf das nur wenige Tage nehmen. Und dann erkläre ich, ja, ohne ärztlichen Rat ist es auf wenige Tage beschränkt, aber mit ärztlichen Rat und gut eingestellt kann man es auch mal langfristig geben.
Ja, ich denke, das ist einfach ganz wichtig, gerade bei den älteren Menschen, die an Diarrhoe leiden und das Haus nicht mehr verlassen, also in diese soziale Isolation kommen, weil jede Überlegung, sobald sie die Haustür öffnen, ist, wo ist die nächste Toilette? Und das hilft doch vielen, wenn man irgendwo sagt, damit kann man das einstellen und sie können dann sicher ihr Haus verlassen. Das funktioniert ja häufig auch gut. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und deshalb bleibt das bei mir bei der Diarrhoe-Behandlung durchaus ein immer wieder in Betracht gezogenes symptomatisches Medikament.
Achmed, haben wir denn noch irgendwas vergessen in Bezug auf die Therapie?
Ja, ich glaube, was wir ja auch schon zwischenzeitlich erwähnt haben, gerade auch Jochen, du hast ja gerade die älteren Patienten erwähnt, da kommt dann eben noch ein Anteil Stuhlinkontinenz dazu, weil natürlich die Kontinenz im Alter eher nachlässt und natürlich ein dünner Stuhl, eine geringgradige Stuhlinkontinenz eher demaskiert, wie man so schön sagt, als ein fester Stuhl. Und deswegen ist es so wichtig, dann bei dieser geringgradigen, im Grunde genommen Stuhlinkontinenz zu versuchen, den Stuhl konsistenter zu machen, damit man dieses Problem auch löst. Also da kommt eben noch ein zweites Problem dazu. Und das gelingt, und das muss ich einfach nochmal bestätigen, einfach dann auch mit Loperamid dann einfach sehr, sehr gut, wenn ja die anderen Therapien wie die pflanzliche Kombination aus Myrrhe, Kamille, Kaffeekohle, Heilerde etc., wenn das alles nicht wirkt, es wirkt ja nie zu 100%, das wissen wir ja, oder es wirkt in Teilen und man ergänzt dann zusätzlich mit Loperamid vor Theaterbesuch oder Einkauf, wie auch immer, dann funktioniert das auch in der Kombination. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, was wir vielleicht gerade nicht erwähnt haben, weil da habt ihr mich ja jetzt drauf angesprochen, dass natürlich Probiotika, also Bakterienstämme in den verschiedenen Formen und Kombinationen, natürlich auch bei einem durchfalldominanten Reizdarmsyndrom oder funktionellen Störung natürlich auch wirksam sein können. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Da muss man halt schauen, für welches Probiotikum, welches kann man einsetzen, um letztlich dieses zu nehmen, für das es dann auch entsprechende Studien gibt.
Ich glaube, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Du sprichst ja dieses Inkontinenzthema an und das bewegt die Leute ja mit am meisten. Ist ja auch gut verständlich. Und ich versuche den Leuten immer klarzumachen, dass das auch ein kleiner Konstruktionsfehler ist, den wir in unserem Körper haben. Unser Enddarm kann zwischen Luft und Fest unterscheiden. Aber flüssig, wenn das als Luft interpretiert wird, dann geht es eben in die Hose. Und wenn man das den Leuten irgendwo erklärt, dann werden sie zumindest tagsüber etwas zurückhaltend mit dem Ablassen der Luft und schützen damit ihre Unterwäsche. Also das ist, glaube ich, etwas, was man den Leuten ganz gut erklären kann und was durchaus hilfreich ist. Die pflanzlichen Präparate sind bei mir für die chronische Behandlung ganz wichtig, aber sie wirken ja häufig nicht so akut. Ja, ich will jetzt ins Theater gehen oder ich will jetzt einkaufen gehen und deshalb nehme ich das vorher und dann wirkt das zuverlässig. Und das ist der Unterschied beim Loperamid. Deshalb landen viele dieser chronischen Diarrhoe-Patienten bei mir auch auf Kombinationsbehandlung. Ja, für die Dauertherapie etwas Pflanzliches, aber für diese Akutsituation dann durchaus Loperamid zusätzlich geben, was den Leuten Sicherheit gibt.
Das ist ja fast ein Schlusswort, oder?
Ich glaube auch. Ich habe mitgenommen, Durchfall ist nicht Durchfall und es lohnt sich darüber nachzudenken, was für eine Art von Durchfall vorliegt. Jochen, was hast du heute mitgenommen als Kernmessage?
Also das Wichtigste ist die konsequente Abklärung von Durchfall, anders als im Vergleich zu anderen Abdominalbeschwerden. Und dass es doch in der Behandlung viele Möglichkeiten gibt, die man mit Sinn und Verstand einsetzen kann, um Durchfall für die Patienten angenehm zu kontrollieren. Achmed, wie sieht's bei dir aus?
Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen. Wir haben, wenn wir Diagnostik gemacht haben und letztlich dann bei einer funktionellen Störung landen, doch vieles an der Hand, gerade im pflanzlichen Bereich. Nicht nur aus der Erfahrung, sondern auch auf der Basis von guten Studien, die uns zeigen, dass letztlich die Therapie greift und wir im Grunde genommen den Durchfall kontrollieren können. Und ja, es ist dann schon eine regelmäßige Therapie, immer wiederkehrend, weil Wir wissen, Reizdarm heilen ist schwierig und insofern ist das dann schon auch eine regelmäßige Therapie.
Ja, großartig. Ich bin genau eurer Meinung und ich möchte, dass unsere Zuhörer heute mitnehmen, dass Durchfall als alleiniges Schlagwort nicht reicht, sondern man muss genau wissen, was sind die Symptome, man muss sie dem Arzt auch schildern und dann kann man häufig eine Ursache erkennen und für diejenigen, wo man keine Ursache erkennen kann, gibt es doch einiges aus dem Bereich der pflanzlichen Therapien oder dann der chemisch definierten Wirkstoffe, wo man die Lebensqualität sehr gut herstellen kann. Das war's für heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema war der Durchfall. Wir bedanken uns für euer Interesse und hoffen, dass ihr doch einiges Neues erfahren habt und hoffentlich auch den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.